viele gesagt, ah, Julie Katz, die schreibt jetzt diese Dorfgeschichte und so. Und das, ich finde das extrem spannend, weil ich empfinde mich selber als viel zerstörerischer. Weil ich Walter alles wegnehme, was ihm lieb ist, nämlich seine Hühner. Also ich zerstöre diesen Menschen. Und ich nehme Annegret alles weg, was ihr wichtig ist, nämlich Walter. Und guck dann, was übrig bleibt. Also ist ja die komplette Sinnkrise dann eigentlich. Und ja, reicht es dann noch, wenn man das verliert, was einem extrem wichtig ist?
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kapitelrauschen, dem Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Marie Zimmer und ich freue mich, Teil des Teams sein zu dürfen. In dieser Folge treffe ich Julie Katz, die den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr gewonnen hat. Das ist schon ihr erster MV-Bezug. Aber bei dieser Autorin gibt es noch mehr. Die geborene Süddeutsche verbindet sogar einiges mit MV. Nachdem sie kreatives Schreiben, Kulturjournalismus und angewandte Literaturwissenschaften studiert hatte, begann sie als Journalistin zu arbeiten. Dieser Weg führte sie dann 2019 nach Mecklenburg-Vorpommern. Genauer gesagt zum Katapult-Magazin nach Greifswald, wo sie zuerst als Redakteurin, dann als Online-Chefin und schließlich als Chefredakteurin das Magazin mit aufgebaut hat. Hier haben wir also unseren zweiten MV-Bezug. Aber auch für viele andere Medien hat sie geschrieben, moderiert und korrigiert. Unter anderem für die Taz, Zeit Online und das Veto-Magazin. Seit 2024 arbeitet Julie Katz als selbstständige Journalistin. Aber auch fiktional hat sie bereits Verschiedenes verfasst. Und jetzt mit Annegret Will nach Chicago den Publikumspreis und den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern abgestaubt. Gerade lebt sie in Neustrelitz. Hier haben wir also noch unseren dritten MV-Bezug. Im Gespräch mit ihr erfahren wir nun, wie sie überhaupt zum Schreiben kam und wie ihre Texte entstehen. Aber auch ihr Interesse für den Aufbau unserer Gesellschaft und das Dorfleben mit Hund und Huhn werden Thema sein. Im Anschluss spricht meine Kollegin Lisa mit Stefan Leska, Literaturwissenschaftler an der Universität Rostock, über das Dorf als literarischen Handlungsort. Hallo, herzlich willkommen hier. Geht's bald also auf Recherchereise nach Chicago, nachdem Annegret jetzt nach Chicago will?
Tatsache habe ich meinem Bruder versucht zu überreden, mit mir über Weihnachten nach Chicago zu fliegen. Hat sich leider nicht drauf eingelassen. Wir haben es nur in die Seenplatte geschafft, aber immerhin. aber es geht nach Athens Hope, wo ein Teil des Preises stattfindet, nämlich im Künstlerhaus Lukas und wo ich im Oktober einen Monat lang schreiben darf.
Athens Hope ist ja auch ähnlich wie Chicago, bestimmt.
Plus Recherchereise, mehr oder weniger. Ich bin ja gerade auf Lesereise und da geht es für mich an 31 Orte innerhalb des Landes und ich glaube schon, dass da die ein oder andere Geschichte noch auf dem Weg liegen wird. Ich war ja schon an einigen Orten. Ich war zum Beispiel im Kulturquartier Neustrelitz, ich war in der Scheune Bolewig, ich war in der Scheune 27 in Krebsow, wo der Text entstanden ist. Und habe bei der Organisation dieser Tour, die ich gemeinsam mit dem Literaturrat MV gemacht habe, total Aufwand bekommen. Weil ich habe mir gedacht, okay, ich möchte nicht nur an die konventionellen Literaturorte wie Literaturhäuser oder Bibliotheken, die ich natürlich auch total gerne besuche. Aber ich habe in meiner Zeit am Dorf so viel Engagement kennengelernt und auch ein schärferes Bewusstsein dafür bekommen, wie viel wichtiger dieses Engagement im ländlichen Raum ist. Und man möchte das natürlich auch mit der Lesereise unterstützen. Wir haben mir dann überlegt, na gut, wenn ich schon auf Lesereise gehe, dann werden wir jetzt hier natürlich die beste, schönste, tollste und längste Tour durch MV organisieren, die das Bundesland jemals gesehen hat. Und war dann auch begeistert, wie viel zurückgekommen ist. Und ich darf in Schulen gehen. Und bin sogar mal Teil einer Matinee, wo ich noch nicht so richtig weiß, was das eigentlich ist, aber ich werde es noch herausfinden.
Spätestens, wenn du da bist.
Ich bin im Schloss Brölin, ich bin ganz viel in Vorpommern unterwegs und freue mich darauf, all diese Orte überhaupt kennenzulernen und die Menschen, die dahinter stehen.
Das stimmt, in MV kann man viel erleben. Den Eindruck bekommt man auf jeden Fall, wenn man dich so verfolgt und auch deine Texte verfolgt. Genau, und diese Lesereise, die du eben angesprochen hast, im Rahmen derer bist du ja auch heute hier in Rostock. Du nennst sie die magische MV-Tournee. Kannst du denn zaubern?
Ja, aber ich sage jetzt natürlich noch nicht meine Tricks.
Okay, ja, das ist richtig. Wie kamst du zum Namen? Warum nennst du sie magische MV-Tournee?
Weil ich glaube, das, was da passiert, ziemlich magisch ist. Unter anderem ist dafür verantwortlich mein mitauftretender Steffen Dürre oder meine mitauftretende Emily Grunert, die in Schwerin dabei sein wird im Oktober. Oder auch meine Freundin Iris Ott, die jetzt gerade moderiert hat in Neustrelitz und in Krebso. Und ja, allein das ist schon ziemlich magisch für mich, dass so viele Leute diese Schriftstellerinnen-Werdung mit mir so begleiten.
Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, starten wir immer mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen, einem kleinen Fragenhagel. Deswegen die erste Frage, Mecklenburg-Vorpommern oder Chicago?
Um ein bisschen Reisekosten zu sparen, würde ich dann eher sagen Mecklenburg-Vorpommern. Und um es ganz konkret zu machen, ich habe jetzt gerade Vorpommern in den Rücken gekehrt, bleibe ich bei Mecklenburg.
Perfekt. Dann hat sich die Frage Nord- oder Süddeutschland ja vielleicht auch schon automatisch geklärt.
Wieso?
Mecklenburg-Vorpommern?
Ach so, naja, aber du hast mir die Auswahl gegeben zwischen...
Auch wieder war.
Ja, also ich bin irgendwie zeitlebens immer weiter in den Norden gewandert. Deswegen würde ich jetzt erstmal im Norden bleiben, bin aber gerne zu Besuch im Süden.
Wenn du nur noch ein Haustier haben dürftest, Huhn oder Hund?
Ehrlich gesagt habe ich nur noch ein Haustier und das ist ein Hund.
Wenn du schreibst, lieber journalistisch oder fiktional?
Schwierig. Das kommt drauf an, was genau oder in welcher Phase ich bin. Momentan bin ich komplett auf dem Trip, fiktional zu schreiben.
Du hast ja auch Reiseberichte verfasst. Deswegen die Frage, lieber Backpacken oder Luxusurlaub?
Also ich habe gerade meinen Volvo umgebaut. Und ich habe mir eine Holzkonstruktion überlegt, die habe ich hinten reingebaut. Also es ist ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil der Volvo ist momentan in Greifswald in der Werkstatt, weil ich auf der A20 liegen geblieben bin. Deswegen bin ich hier jetzt auch mit dem Mietwagen hingepäst. Aber grundsätzlich, glaube ich, probiere ich das diesen Sommer mal aus. Matratze rein, Hund rein, Hundefutter rein und dann mal gucken, wo ich so stehen bleiben kann.
Sehr cool. Wenn du schreibst, schreibst du eher über Selbsterlebtes oder Erfundenes?
Beides.
Und strukturierst du deinen Text durch oder lässt du den quasi mit den Figuren auf dich zukommen?
Letzteres.
Schreibst du lieber im Stillen oder mit Hintergrundgeräuschen oder Musik oder so?
Also ich mache mir schon oft Sachen an, denen ich da nicht zuhöre.
Okay, du hörst also ein bisschen was. Jetzt schreibst du aber vor allem fiktional schon länger. Zumindest 2012 hast du darüber geschrieben, wie du die Königin von Mecklenburg-Vorpommern wirst.
Ja, das sollte sich bewahrheiten, nicht wahr?
Ja, und du hast aber auch über Mallorca geschrieben, aber natürlich journalistisch, habe ich ja eben schon erzählt, hast du auch echt wirklich viel geschrieben. Wie hast du so allgemein dazu gefunden, dass du gesagt hast, okay, schreiben mache ich wirklich gerne?
Ja, wahrscheinlich ist es eine Trotzreaktion, weil, ja, also auch als du vorher so den Lebenslauf vorgelesen hast, dachte ich, das ergibt ja irgendwie alles Sinn und alles folgt irgendwie so aufeinander und so, aber ich empfinde mein Leben gar nicht so. Ich empfinde eigentlich mein Leben eher so, dass viele Zufälle sich aneinandergereiht haben und so auch beim Schreiben. Ich war in der Schule schrecklich schlecht. Ich habe nur mit Mühe und Not mein Abitur bestanden. Und ich weiß noch genau, eine Situation, da mussten wir ein Gedicht von Goethe interpretieren. Das hieß irgendwie auf hoher See oder hohe See oder sonst irgendwas. Und ich habe damals eine 6 bekommen auf Gedichtinterpretation und dachte... Krass, wie kann man auf eine Interpretation eine 6 bekommen? Und mein Lehrer damals hat gesagt, na, liest du einfach mehr. Liebe Grüße an Herrn Bernglau, aus mir ist doch noch einigermaßen was geworden und ich habe es doch noch irgendwie hingekriegt mit der Sprache. Ich habe mir dann im Studium auch immer so gedacht, na gut, ich wollte eigentlich Friseurin werden und meine Mutter hat gesagt, nein Kind, du studierst, weil sozialer Aufstieg durch Bildung und so weiter. Und ich habe ihr versprochen, okay, ich bewerbe mich bei mehreren, habe dann zufällig herausgefunden, dass es Schreibstudiengänge gibt und mehrere bedeutet ja mindestens 2. Also habe ich mich bei mindestens 2 beworben und bei einem angenommen und war dann plötzlich in diesem Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und hatte von nichts eine Ahnung. Also vom Betrieb nicht, von den Leuten nicht. Ich wusste gar nicht, dass Schriftstellerei ein echter Beruf ist, den wirklich Menschen machen, weil ich mit einem ganz anderen Berufsverständnis aufgewachsen bin. Und ja, so kam das irgendwie. Und dann kam der Journalismus ein paar Jahre in mein Leben und dann war ich in Norwegen im Urlaub und dachte, Okay, mir ist gerade eine Kurzgeschichte eingefallen. Offensichtlich bin ich doch mega kreativ. Lass das mal wieder irgendwie präsenter machen in meinem Leben und habe mich dann gegen meinen Job damals entschieden. Und jetzt sitzen wir hier und du befragst mich zu mir.
Ja, würdest du sagen, dieser Übergang vom Journalistischen zum Fiktionalen, so rein vom Schreiben her, macht einen starken Unterschied? Oder ist das einfach so zu dir gekommen?
Also ich würde sagen, das Interesse ist eigentlich immer dasselbe, nämlich von außen drauf zu gucken und das ganz dringende Bedürfnis, Sachen zu verstehen. Und ich habe zwei Themen, über die ich im Leben einfach niemals hinwegkomme. Und alles, was ich beruflich, aber in vielen Teilen auch privat mache, ist der Versuch, mich diesen beiden Themen anzunähern. Das eine Thema ist Gesellschaft. Wie funktioniert Gesellschaft? Wie machen wir das eigentlich alle miteinander? Wieso klappt das in so vielen Teilen nicht? Wie kann man das verändern und so? Und das andere Thema ist Arbeit. Und in all den Themen, die ich mir journalistisch suche und in all den Themen, die ich irgendwie literarisch aufarbeite, sehe ich ganz deutlich diese zwei Themen. Deswegen würde ich sagen, okay, der Grundfokus oder das Grundinteresse ist eigentlich dasselbe. Die Methode wie unterscheidet sich dann wahrscheinlich?
Okay, sehr cool. Mir ist auch beim Lesen deiner Texte tatsächlich aufgefallen, also sowohl journalistisch als auch fiktional, dass du schon so einen Blick fürs Besondere hast und vor allem bei den journalistischen sind immer so die Einstiege sehr spannend gewesen, fand ich. Hast du dich einfach so ausprobiert und bist du so über die Jahre dahin gekommen oder war das irgendwie einfach schon immer so oder vielleicht auch ganz anders?
Kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen?
Ich finde, du hast so einen Blick für so sehr genaue Details. Also zum Beispiel das mit Annegret und so, wie du die Lage beschreibst, also mit der PVC-Tischdecke, mit dem eingerissenen Fingernagel, sowas. Generell, wie du zu deinem Schreibstil so gefunden hast. Oder ob er einfach da war, vielleicht
Ja,
auch.
also ich verfolge die sogenannte Mäusebussard-Methode. Weißt du, wie der Mäusebussard jagt?
Er geht so ganz schnell nach unten, oder?
Genau, Sturzflug. Man sieht eine Beute, die eigentlich schon vorhanden ist, und dann kreist er über diese Beute und dann sagt er irgendwann, okay, jetzt packe ich zu und stürzt sich auf diese Sache da unten. Und so ähnlich ist es bei mir im Schreiben auch. Ich sehe eine Situation und denke, okay, die muss ich haben. Und dann packe ich die mir, nehme die mir mit nach Hause, sortiere die irgendwo, gucke dann, wo ich die irgendwie unterbringen kann. Und wichtig dabei ist natürlich der zweite Schritt, dann überhaupt eine Sprache dafür zu finden. Ich glaube, das ist dann die eigentliche Herausforderung. Ja, diese Situation zu erkennen, ist vielleicht das eine. Das andere ist durchzuziehen, es aufzuschreiben und es anderen Leute zu zeigen, ist wahrscheinlich die Weiterführung davon.
Jetzt schreibst du ja nicht nur, sondern jetzt bist du ja auch Neulandsucherin Ost-West und da kannst du jetzt deine eigene Podcast- oder Hörspielidee umsetzen. Vorpommern fürs Ohr wird aber keine potenzielle Konkurrenz für Kapitelrauschen, oder? Du kannst ja jetzt entscheiden, ob du ein Hörspiel oder einen Podcast machst. Es wird aber wahrscheinlich eher ein Hörspiel, oder?
Also es ist so ein bisschen beides angelegt. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich irgendwie auf dem Dorf engagieren, weil ich gerne genauer kapieren wollte, wie funktioniert eigentlich Zivilgesellschaft und was treiben Menschen auf dem Dorf eigentlich die ganze Zeit, woran glauben sie und womit verbringen sie ihre Zeit? Und habe dann ziemlich lange gebraucht, um einen Modus zu finden, wie ich das Ganze erzählen möchte. Und ich hoffe doch sehr, dass es von dem Interesse her eine Konkurrenz für Kapitelrauschen wird. Von den Inhalten her glaube ich eher nicht.
Okay, dann bin ich bisschen erleichtert vielleicht. Ich freue mich aber auch schon, das zu hören. So, jetzt hast du ja aber auch viele andere Talente. Du bist Hundetrainerin nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes des Veterinäramts Greifswald und hast auch schon quasi fast deine eigene Hundeschule aufgemacht. Wie kommt es dazu?
Ich hatte eine Hündin und habe sie nicht verstanden. Und das war alles ganz schrecklich kompliziert für mich. Und ich dachte, okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder unsere Wege trennen sich oder ich werde schlauer. Und ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, habe dann eine Ausbildung gemacht und hatte zu dem Zeitpunkt auch drei Hunde, was extrem genial war zum Trainieren. Und habe dann meine Prüfung absolviert. Liebe Grüße an Frau Karnitz vom Veterinäramt. Genau, und möchte daraus jetzt ein Gewerbe machen und die Hundeschule Katz.
Sehr super Name. Du bist ja auch sonst ziemlich tierlieb und hast ja auch eine Weile mit Huhn und Hund auf dem Land gelebt. Und auch in deinem Text Annegret will nach Chicago geht es um Hühner, aber auch um ihr Schlachten. Annegret macht es alleine und schnell, à la Schlagholz auf den Schädel und Hals durchschneiden. Walter braucht Unterstützung, weil er Angst hat, dass die Tiere leiden und dadurch selber leidet. Hast du denn schon mal einen Hund geschlachtet?
Das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten, leider. Ja, aber ich finde sehr interessant, was du sagst, weil grundsätzlich Thema Schlachten, das ist so ein bisschen die Mäusebussard-Methode, die ich dir vorher auch geschildert habe, ne? Ich habe, um das zu schreiben, total viel bei hühnerinfo.de recherchiert, weil ich mich auch journalistisch ja viel mit dem Verhältnis von wie funktioniert es eigentlich zwischen Mensch und Tier und gerade auch beim Thema Huhn, wie ist der Mensch dazu gekommen, so einen Körper so zu formieren, damit es ihm am besten in den Kram passt und damit er am meisten davon hat in der Nutztierhaltung. Das hat mich sehr interessiert und dann natürlich aber auch diese ganzen Fragen, die dahinter stehen, jetzt wo sich unser Verhältnis, vor allem unser emotionales Verhältnis zu Tieren immer mehr verändert, wie Menschen unterschiedlich damit umgehen. Und auf hühnerinfo.de ist es auch so, dass manche Halterinnen sagen halt, naja, wenn du Tiere hast, dann musst du auch dazu imstande sein, die zu schlachten, wenn es denen schlecht geht oder wenn die krank sind. Und andere wiederum sagen, boah, nee, das könnte ich nie, weil ich bin so emotional verbunden mit denen. Und dafür gibt's ja irgendwie Tierärzte, Tierärztinnen und so weiter. Und genau diesen Konflikt fand ich extrem spannend, auch den darzustellen an Annegret und Walter, weil ich glaube, er zeigt, wie unterschiedlich die beiden auf die Welt gucken. Und wie unterschiedlich sie mit einem Pragmatismus, einem lösungsorientierten, in Anführungszeichen, Ansatz irgendwie ein Problem zu lösen, wenn es nicht anders geht. Und er eher mit einem Schritt zurück und sehr hilfesuchend und hilfsbedürftig auf eine Art und Weise.
Auf Annegret und Walter kommen wir gleich nochmal zu sprechen und hören auch noch von Ihnen. Noch eine Sache vorher, wir haben jetzt schon gemerkt, du schreibst, du sprichst und eigentlich machst du irgendwie alles. Fotografieren tust du auch noch. Unter dem Titel Kumpelfotografie entsteht dein erstes Fotobuch. Was können wir denn da so erwarten?
Ich habe eine Zeit lang ja in Hildesheim gewohnt und hatte damals ein Hobby. Und das Hobby war so, dass ich eine Einwegkamera hatte und mit dieser Einwegkamera in jede Situation gegangen bin, den Blitz aktiviert habe und dann einfach 4 Jahre lang Menschen fotografiert habe in verschiedenen Situationen und daraus so ein bisschen so eine kleine private soziologische Studie gemacht habe, die dann auch in meine Bachelorarbeit damals mündete, wo Text und Bild miteinander verwoben wird. Genau, und als ich damals dann diese riesige Tasche voller Fotografien hatte, bin ich zu einem Freund und er hat gesagt, Juli, das ist genial. Und ich habe gesagt, ja, aber ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, was soll ich denn jetzt damit machen? Und er hat gesagt, na, du musst dir den Menschen zeigen. Und das finde ich eigentlich ganz clever und diesen Vorschlag werde ich jetzt auch umsetzen.
Sehr cool. Jetzt aber erstmal genug zu all den Dingen, die du sonst so schon gemacht hast. Wir wollen natürlich auch mal darauf schauen, mit welchem Text du denn den Literaturpreis MV gewonnen hast. Und da hast du einen Ausschnitt mitgebracht, richtig?
Mhm. Das sind die Originalblätter, die ich jetzt immer bei den Lesungen mit bei hatte. Und ich bin mal gespannt, wie viele ich schaffe. Ich habe jetzt 4, die sind schon so ein bisschen geknickt. Ich habe schon einen Sticker geschenkt bekommen.
Oh.
Mal gucken.
Das ist ein Huhn auf einem Roller, oder?
Ja, das sind Spatze und ich.
Oh. Bevor uns Juli Katz mit auf Annegrets Reise durch ihr Dorf nimmt, ein paar Hintergrundinfos. Annegrets Mann Walter ist überregionaler Hühnerprofi. Er verkauft aber quasi über Nacht seine 738 Hühner. Von einem Tag auf den anderen ist bei Annegret und Walter also nichts mehr so, wie es war.
Heute ist morgen und alles anders. Annegret steht ohne Grund auf, geht ohne Grund aus der Tür, setzt sich ohne Grund aufs Fahrrad und fährt ohne Grund von einem Dorfende zum anderen. Das sind insgesamt 3 Minuten, wenn man laut zählt. 1, 2, 3. Alles, was sie sieht, ist immer schon da gewesen. Selten verändert sich im Dorf etwas oder jemand. Die Menschen werden geboren, älter, fahren mit dem Sammelbus in die Stadt zur Schule, machen ihre Ausbildungen, wandern in Großstädte ab und kehren nur zu Familienfesten zurück. Im Sommer werden Dachse überfahren, im Herbst von Bäumen gefallenes Obst und diesen Winter 3 Rehe. Die Menschen arbeiten in der Meierei als Pflegekraft oder in der Käserei und zeigen sich über angeleinte Hunde verwundert. Annegret fährt an einer Backsteinmauer vorbei. Hier war mal ein Hakenkreuz-Graffiti, dann hat es jemand weiß überstrichen. Jetzt ist es wieder ein Hakenkreuz-Graffiti. Aber von der Spraytechnik her auf jeden Fall ein Anfänger. 1:21, 1:22, 1:23. Die Häuser sind nie höher als 2 Stockwerke und ausgestattet mit 4 bis 5 Räumen, die selten jemand anders als die eigene Verwandtschaft betritt. 2000 Quadratmeter ist eine normale Größe für Grundstücke. Die Menschen fahren BMW, Traktoren, VW-Bus oder gar nichts, weil keine Zeit ist und Benzin teuer. Man grüßt sich mit Kopfnicken oder gar nicht. Nicht bös gemeint. 1:48. Jeden zweiten Dienstag geht Annegret durch die Straßen und guckt, was die Menschen in ihren vor den Häusern deponierten gelben Säcken loswerden wollen. Erfordern es die Umstände, bleibt sie stehen und zählt nach. Der Rekord liegt bei 7 Säcken in 2 Wochen. Und das war nicht mal nach Weihnachten eine für ihren Verpackungsmüll bekannte Veranstaltung. Normalerweise kann man sich im Schnitt auf 2 Säcke pro Haus verlassen. 2:58. Annegret bleibt nicht stehen. Sie fängt wieder bei 1 zu zählen an und fährt los, vorbei an der lilanen Oma, die jeden Tag nur lebensfeindliche Farben trägt. Annegret grüßt nur halb. Heute muss nicht angehalten und nichts besprochen werden. Sie gehört jetzt nicht mehr zu denen, die alles machen wie immer. 3 Minuten. Was Annegret vor sich sieht, nannte sie bis heute zu Hause. Gestern noch hat sie sich mit der Frage beschäftigt, welches Kraut nun als Unkraut zu gelten habe und welches nicht. Löwenzahn? Ja. Brennnessel? Nein. Heute ist es anders. Sie denkt an Walter, der ohne Hühner eine andere Person ist für sie. Eine Person ohne Geflügelzuchtausstellung, ohne Futterkauf in der Lagerhalle, ohne Federn in der Tasche. Immer schon hat sie ihn mit Hühnern gekannt, seine Stallhaut, sein Ärger, wenn eins davonfliegt, wenn jemand nicht genug zahlen will, und auch seine Traurigkeit, als der Hahn erkältet war. Ungewiss, ob er jemals wieder krähen konnte. Konnte er. Aber die Zeit dazwischen war düster. Vor allem in Walters Gesicht.
Jetzt haben wir tatsächlich Annegret und Walter auch kennengelernt. Hast du denn so Personen, die dich sehr doll an Annegret und Walter erinnern, schon mal kennengelernt?
Ganz lustig. Ich war jetzt auf einer Lesung und dann hat sich, glaube ich, habe ich das schönste Kompliment bekommen, was man so bekommen kann. Es hat sich ein Mann gemeldet und hat gefragt, kennen Sie Walter? Und ich habe gesagt, so, hä? Und er hat gesagt, na, Sie können das so gut beschreiben. Ich frage mich, ob Sie einen Walter wirklich kennen. Und meine Antwort war dann so, in Teilen bestimmt. Und in Teilen tun wir das bestimmt irgendwie alle, so einen Walter zu kennen.
Wie finden denn deine Charaktere sonst so zu dir?
Also bei dieser Sache war es so, ich wollte mir in der Realität einen Huhn kaufen, bin zu einem Geflügelhof gefahren und da war alles irgendwie total krass, weil man musste sich, alle hatten so ihre Käfige dabei und man stand in der Schlange wie bei McDonald's und hat halt gewartet, bis man drankam, also zu dem Mann vorne, der die Tiere dann sortiert hat. Und rechts und links flog alles und es gab eine unfassbare Lautstärke in diesem Raum, in dem man sich befand. Und der Witz war, über dem Mann, der die Hühner verkauft hat, hing ein DIN A4 Papier laminiert auf dem Stand EC-Zahlung möglich. Und ich dachte so, hä, wer ist die erste Person, die hier gefragt hat, kann ich mein Huhn auch mit EC-Karte bezahlen? Und wie kam dieses Schild dann an die Wand und wer hat sich das ausgedacht und wieso ist es laminiert und wieso hängt das so weit oben, dass es irgendwie, dass man dann nicht so richtig drankommt? Und als ich in dieser Situation war, wusste ich, okay, ich habe richtig Bock, das zu literarisieren, weil das ist eigentlich schon Literatur, ich muss mir nur noch eine geeignete Sprache dafür überlegen. Und habe dann diese Szene 1000-mal beschrieben. Und die ist jetzt gar nicht mehr im Text drin, ne? Aber so quasi kam Walter dann zu mir und dann kam Annegret dazu und dann hat sich das so entwickelt.
Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es wäre, überregionaler Hühnerprofi zu sein?
Selbstverständlich.
Warst du kurz vor der Karriere, als du in Krebsow gelebt hast?
Also, naja, ich bin jetzt 34, mein Leben ist noch lang. Auch die Karriere als Hühnerprofi steht mir noch offen.
Ja, du hast ja jetzt schon erste Erfahrungen gesammelt und schon mit ihnen zusammengelebt. Das ist ja immer der erste Schritt.
Das eine oder andere Huhn wurde auch konditioniert.
Wunderbar. Hühner sind ja meistens auf Dörfern zu finden. Annegret will nach Chicago, spielt ja auch auf dem Dorf und du hast ja, wie ich eben schon gesagt habe, auch eine Weile auf dem Dorf gewohnt. Jetzt hast du aber davor zum Beispiel auch in Berlin gelebt oder in Greifswald. Was ist deine Faszination so am Land und an der Stadt?
Oh, das ist eine große Frage. Wie viel Zeit hast du?
Endlos. Der Podcast hat kein Zeitlimit. Spotify okay. Kennt keine Grenzen.
Was ist meine Faszination? Also vielleicht, wenn ich das mal bezogen auf Schreiben beantworten darf. Mich, also ich habe ja schon vorher gesagt, Gesellschaft ist ein absolut wichtiges Thema in meinem Leben und Gesellschaft zu verstehen immer mein Interesse. Also sowohl journalistisch als auch literarisch und als auch sonst in allen Sachen, die ich so mache. Und eine Einheit von zwei Figuren, egal ob die jetzt irgendwie romantisch miteinander unterwegs sind oder freundschaftlich oder so, ist quasi wie die kleinste Zelle von Gesellschaft. Also es kann, egal welche Art von Beziehung die auch immer führen. Und wenn du die noch in so einen Kontext setzt, also von Dorf, was ja mit Isolation verbunden ist, was bestimmte Grenzen hat, wo du den Raum dann nochmal selber definieren kannst und so weiter und so fort, glaube ich, hilft extrem darüber nachzudenken, wie Gesellschaft funktionieren kann. So, und dann haben ja viele gesagt, ah, Julie Katz, die schreibt jetzt diese Dorfgeschichte und so. Und das, ich finde das extrem spannend, weil ich empfinde mich selber als viel zerstörerischer. Weil ich Walter alles wegnehme, was ihm lieb ist, nämlich seine Hühner. Also ich zerstöre diesen Menschen. Und ich nehme Annegret alles weg, was ihr wichtig ist, nämlich Walter. Und guck dann, was übrig bleibt. Also ist ja die komplette Sinnkrise dann eigentlich. Und ja, reicht es dann noch, wenn man das verliert, was einem extrem wichtig ist, war so eine der Fragen, die ich mir dabei gestellt habe. Und ich glaube, dass das in einem Dorfkontext schon Sinn macht, das zu platzieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch ein bisschen mich streiten zum Thema, oh, Dorfroman ja oder nein, weil das war überhaupt nicht mein Ansinnen, einen Dorfroman zu schreiben. Also ich verstehe schon, dass da irgendwie Themen drin sind, die natürlich für einen Dorfroman sprechen, wie ja, wo das Ganze spielt, dann auch traditionelle Rollen, dann irgendwie dieses ganze Setting und so weiter. Und eigentlich finde ich aber auch ziemlich gute Argumente für die Begründung, dass es ein Abenteuerroman sein könnte. Vielleicht sogar ein Coming-of-Age-Roman. Ich habe auch eine Begründung dafür, dass es ein Detektivroman sein könnte. Ich würde aber der Fairness halber vorschlagen, dass man einfach sagen könnte, Julie Katz-Roman. Oder wenn es doch irgendwie was Konventionelleres sein sollte, habe ich mir auch noch die Kategorie überlegt, rustikaler Tierroman. Die Tiere werden jetzt nämlich in der Nachfolge noch eine große Rolle spielen.
Also du findest den Begriff Dorfroman nicht so ganz passend. Würdest du sagen, Antidorfroman passt mehr oder ist das dann auch wieder zu weit weg vom rustikalen Julie Katz?
Das ist auch zu weit weg, glaube ich. Okay. Ich möchte da auch nicht irgendwie was anderes verurteilen oder so. Ich glaube nur, dass ich mich schwer tue, das, was ich mir gerade ausdenke, einzuordnen in so einen Kontext von viele Dorfromane, die ich kenne, sind so, okay, irgendwelche Städter gehen aufs Dorf und finden das dann toll und sagen, oh, diese tolle Natur hier. Oder junge Leute gehen in ein Dorf und dann sind sie so, oh mein Gott, hier sind lauter Landwirte und die haben eine ganz andere Position zu Klima und wir müssen uns alle umstellen und so und dann geht da irgendwie der Fight los. Und da sehe ich meine Geschichte irgendwie nicht verortet. Ich glaube nicht, weil ich so schreibe, dass jemand ins Dorf kommt, sondern dass Leute schon extrem lange im Dorf vorhanden sind und sich halt überlegen, okay, ist das der richtige Ort für uns oder gehen wir nochmal auf die Suche oder wie machen wir das und was ist eigentlich mit uns beiden los?
Sehr cool, ja. Und jetzt will Annegret nach Chicago und muss irgendwie alles hinter sich lassen. Danach passieren ihnen ja auch ein paar Abenteuer, aber zuallererst müssen sie sich, glaube ich, ein paar wichtige Fragen stellen. So, wie kommt man überhaupt dahin und was muss man alles mitnehmen, wenn man nach Chicago fährt? Und auf deinem Instagram-Kanal erzählst du ja auch allerlei Abenteuer. Da konnten wir zumindest schon erfahren, dass Annegret und Walter sich auf den Flohmarkt begeben und dort auch allerlei spannende Erlebnisse machen und vor allem prägende Charaktere wieder treffen. Aber auch sonst kann man dort einiges von dir lernen. Kriegen wir da demnächst auch Zaubertricks dann?
Ich hoffe doch.
Wunderbar. Und vielleicht ja heute Abend auch oder generell auf der magischen MV-Tournee.
Mhm.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass du mich eingeladen hast und dich für mich interessiert hast.
Thematisch bleiben wir im Dorf, wie auch in dem Ausschnitt aus Annegret will nach Chicago, mit dem Julie Katz den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hat. Natürlich betrachten meine Kollegin Lisa und der Literaturwissenschaftler Stefan Leska das Dorf jetzt aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive als literarischen Handlungsort.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Und ich sag wieder mal herzlich willkommen bei uns, Stefan Leska. Schön, dass du uns auch heute wieder literaturwissenschaftlich zur Verfügung stehst.
Ich versuch's wenigstens. Hallo.
Ja, heute wollen wir uns einem Thema oder vielmehr einem Setting widmen, das ja in den letzten Jahren gefühlt einen richtigen Hype erfahren hat, und zwar das Dorf. Schaut man in die Bestsellerlisten, dann findet man da Dörte Hansen, Judith Zander, Juli C. Das Dorf gewann auf jeden Fall in den letzten, ich würde sagen, 10 Jahren total an Beliebtheit. Was verbinden wir aber eigentlich mit dem Dorf und woher kommt überhaupt diese Faszination? Was meinst du?
Nun, es ist, glaube ich, so, dass der Gegensatz zwischen Dorf und Stadt, ländlichem und urbanem Raum, unser Denken größtenteils strukturiert, weil wir diese Lebensform eigentlich gewohnt sind und sofort Assoziationen haben, wenn wir das Wort Dorf hören. Die am häufigsten verbundene Assoziation mit dem Wort Dorf ist wahrscheinlich Gemeinschaft. Also man denkt dann, da kennt sich jeder, da besteht ein gewisser Zusammenhalt, das ist so also das Konzept, das mit dem Wort Dorf am meisten einhergeht, wenn man dran denkt, aber auch sowas wie Ländlichkeit, Idylle, Beständigkeit, Heimat, Natur, Geborgenheit sind alles Assoziationen, die man hat, wenn man das Wort Dorf hört. Und das kann man natürlich auch negativ wenden. Es gibt auch negative Assoziationen mit dem Wort Dorf, selbstverständlich. Gemeinschaft heißt zum Beispiel wenig Privatsphäre, dort kennt dich halt jeder. Ländlichkeit ist vielleicht auch mit Rückständigkeit konnotiert. Idylle heißt vielleicht Langeweile, Beständigkeit heißt Stillstand. Heimatdenken geht immer mit der Ausgrenzung Fremder einher. Natur ist Zivilisationsferne und Geborgenheit heißt Enge. Also es gibt sowohl positive als auch negative Konnotationen, je nachdem, wie man es wertet. Für die Literatur ist wichtig, dass man oder dass sich an dem Dorf und den Eigenschaften, die ihm zugeschrieben werden, bestimmte Dinge ganz gut zeigen lassen. Also die Literatur hat eine große Faszination für Dorfräume, denn das ist so eine Art überschaubarer kleiner Mikrokosmos, an dem sich der Makrokosmos Gesellschaft darstellen lässt. Die beiden Literaturwissenschaftler Werner Nell und Marc Weiland schreiben das in ihrem Sammelband zum Imaginationsraum Dorf folgendermaßen. Sie schreiben, im Sozial- und Imaginationsraum Dorf wird die Frage diskutiert, wie eine Gesellschaft ist, war, sein kann und nicht sein sollte. Das heißt, das Dorf eignet sich, oder auch respektive der ländliche Raum, eignet sich auch für Utopien und Dystopien ganz gut. Und historisch ist vielleicht interessant, dass im 19. Jahrhundert sowas wie Dorfgeschichten aufkommen. Und zwar nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch als gesamteuropäisches Phänomen. Die haben natürlich zuerst mal die Funktion oder die ersten Dorfgeschichten dienen dazu, ein bisschen Zivilisationskritik zu üben, das Dorf so ein bisschen zu verklären, also es als idyllische Gegenwelt zur Stadt darzustellen, zu inszenieren. Aber parallel entwickeln sich auch kritische Tendenzen des Dorfes. Zum Beispiel wird auch die Sehnsucht nach Ferne in dörflichen Räumen verhandelt. Also bestimmte Texte schildern auch den Aufbruch eines jungen Protagonisten aus einer engen Lebenswelt in die offene Gesellschaft, in die offene Welt, in die offene Natur. Das wäre zum Beispiel bei Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts so. Aber auch der Heimataspekt ist wichtig. Das Dorf bietet Zuflucht vor den Veränderungen der schnelllebiger werdenden Zeit, aber ist eben durch technischen und wirtschaftlichen Fortschritt gefährdet. Und in solchen Texten, die das in den Vordergrund stellen, kann man gut Aspekte des Heimat- und Umweltschutzes verhandeln. Das wäre beispielsweise bei Wilhelm Raabes Pfisters Mühle so. Aber das Dorf erscheint auch als gefährdet und überhaupt nur ganz scheinbare Idylle. Das wird zum Beispiel bei Gottfried Keller deutlich und seinem Text Romeo und Julia auf dem Dorfe.
Musste ich gerade dran denken, als du das Wort Dorfgeschichte gesagt hast. Es gibt ja diese NDR-Dorfgeschichten, also diese Doku-Filme über Leute, die ja auf dem Dorf leben. Und letztens sagte ein Freund zu mir, ich gucke das eigentlich ganz gerne, wenn ich so im Fitnessstudio auf dem Laufband bin oder so, weil da die Welt so in Ordnung ist irgendwie. Also das ist ja auch ein sehr beliebtes Genre irgendwie in anderen Medien. Finde ich ganz spannend, da gibt es also auch irgendwie gewissermaßen einen Dorfboom. Ja, aber wir haben jetzt gerade schon festgestellt, das Dorf ist schon eine ganze Weile so ein romantisierter Ort, an dem sich literarische Handlungen abspielen kann. Und ich hatte ja eben auch schon gesagt, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass beginnend so mit den 2010er Jahren immer mehr AutorInnen auch so ein Dorfsetting beschreiben. Was für allgemeine Tendenzen lassen sich denn in der neueren Literatur dazu beobachten?
Ja, ganz schwierig, weil es natürlich eine Formenvielfalt und eine Themenvielfalt ist. Also ein Text, der ein Dorf thematisiert, ist natürlich nicht unbedingt mit einem anderen Text, der ein Dorf thematisiert, vergleichbar, weil sie eben verschieden sind und eine thematische Breite aufweisen. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass wir ja so ein Phänomen der Landflucht haben. Also dörfliche Räume, die jungen Leute ziehen da weg, die Älteren bleiben, also das, die werden so ein bisschen, ja, von Menschen entleert, könnte man sagen. Und daraus entspringt natürlich umgekehrt auch eine ganze Faszination des Dörflichen. Also in manchen Texten zum Beispiel wird das Dorf zum Medium der Erinnerung für die, die dort aufgewachsen sind, aber eben jetzt nicht mehr da leben. Das heißt, es wird zum Imaginations- und Sehnsuchtraum, der aber Brüche hat, und dessen Brüche aber eben erst dem erwachsenen Zurückkehrenden offenbar werden. Das wäre zum Beispiel in Jochen Schmidts Text Flock so, wo ein Erzähler eben an den Ort zurückkehrt, wo er als Jugendlicher, als Kind immer seine Ferien verbracht hat. Und dann merkt er, erstens ist nichts mehr so, wie es war, also das Bewahren, die Beständigkeit im Dorf ist eben auch nicht mehr so davon. Zweitens gab es auch schon in seiner Kindheit diese Brüche, die ihm damals aber nicht aufgefallen sind. Dann ist es natürlich so, dass dieses Dorf als Mikrokosmos der Gesellschaft, an dem man bestimmte Konflikte gut zeigen kann, immer noch eine Rolle spielt. Seine Mechanismen der Integration oder eben Nicht-Integration, die bleiben auch in der Gegenwart eben ein wichtiges Thema. Das wäre zum Beispiel bei Juli C.'s Roman Unterleuten so, wo er die Konflikte eines Dorfes mit Zuzug und Wegzug, aber auch durch den Bau eines Windkraftparks eben dargestellt werden. Zur Aufarbeitung der Vergangenheit wird das Dorf auch, also sowohl DDR als auch Nationalsozialismus, wie ist das Dorf mit seinem Erbe da umgegangen? Das würde zum Beispiel bei Judith Zanders Roman Dinge, die wir heute sagten, eine Rolle spielen, aber auch in Bezug auf den Nationalsozialismus bei Eva Menasses Dunkelblumen. Und wichtig ist auch die Frage, wie das Aufwachsen im Dorf überhaupt einen Menschen bestimmt und wie man sich von der Provinz lösen kann, ihr aber gleichzeitig immer verhaftet bleiben muss. Das erzählt zum Beispiel Sabine Rennefanz in ihrem Roman Kosakenberg. Und natürlich spielt auch die Gratwanderung zwischen Traditionsbewahrung im Dorf und der Notwendigkeit von Veränderungen eine Rolle, damit dörfliches Leben auch in modernen Gesellschaften funktioniert. Das wäre zum Beispiel in Gianna Molinaris Roman Hinter der Hecke die Welt der Fall. Ich könnte jetzt Dorfromane aufzählen seit 2010, die mir so untergekommen sind, wo noch ganz, ganz viele fehlen. Das wäre eine lange Liste. Aber man kann vielleicht sagen, dass all diesen Texten bei ihrer Verschiedenheit und thematischen Breite immer eines gemeinsam ist. Verklärung eher nicht. Also das Dorf wird dann nicht verklärt, nicht idyllisiert, sondern die Texte zeigen dörfliche oder ländliche Räume als mindestens brüchige Idylle, manchmal sogar als feindlichen Raum.
Kommen wir jetzt vielleicht mal auf den Text Annegret will nach Chicago zu sprechen, mit dem Juli Katz ja den Literaturpreis MV letztes Jahr gewonnen hat. Worum geht's da eigentlich und welche Dorfbezüge findest du daran besonders spannend?
Grundsätzlich geht es um ein Paar, Annegret und Walter, die leben auf dem Land in einer scheinbaren Idylle mit 738 Hühnern. Und scheinbar ist diese Idylle deswegen, weil einerseits der Text die starre Lebensform des Dorfes thematisiert. Da heißt es zum Beispiel, Walter kennt sich nur als Mann mit Hühnern und Annegret nur als dazugehörige Frau. Das heißt, die haben eine bestimmte Lebensform, wo Entwicklung oder Veränderung schwierig ist. Gleichzeitig wird auch deutlich, dass Annegret sich eigentlich Veränderung wünscht, zumindest auf ihr Verhältnis zu ihrem Partner. Sie wünscht sich jemanden, der sich in ihr verliert, heißt es da emotional gesehen. Und das ist Walter eben nicht, aber Walter ist eben der, der da ist. Natürlich ist auch Naturnähe und Einvernehmen für diesen Text bedeutsam. Die beiden leben mit ihren Tieren, sie verstehen sie, sie wissen mit ihnen umzugehen. Auch das Schlachten wird ja geschildert als den Tieren gemäß oder möglichst den Tieren gemäß. Und dann bricht eben doch die Veränderung in das Dorf ein, aber ganz anders als gewünscht, denn Annegrets Mann hat seine 738 Hühner verkauft. Und da sieht man eben, dass das die Dorfbevölkerung am Beispiel von Annegret dann eben vor Herausforderungen stellt, denn es heißt da, sowas ist Annegret nicht gewohnt und Gewohnheit ist ein wichtiges Thema in Annegrets Leben. Da kann in Kopenhagen die Börse, in Paris Notre Dame und in Rostock das Sonnenblumenhaus abfackeln, das interessiert sie nicht, sie ist gewohnt, dass alles nach Plan läuft. Also das Dorf wird da so inszeniert, es sei ein Leben, das von den Veränderungen der, in Anführungsstrichen, großen Welt unberührt bleibt. Aber das gibt es nun nicht mehr. Jetzt muss man auf eine Veränderung reagieren. Und auch zivilisationsfern ist dieses Dorf und abgeschottet, denn es heißt da zum Beispiel, das Telefon ist der modernste Gegenstand im Haus und sie telefonieren sowieso nicht nach außen, die beiden, weil es niemanden gibt, den sie anrufen können. Und dann macht Annegret eben einen Dorfspaziergang und das ist der Erkenntnismoment für sie. Das Zuhause, die Heimat, wie Annegret sie kennt, die gibt es nicht mehr. Die Lebensform des Dorfes ist ihr eben keine Heimat mehr und dann kommt eben der Entschluss, nach Chicago zu gehen. Also da sieht man auch bestimmte Tendenzen, der Literatur, die ein Dorf zum Thema hat, sind da wiedergespiegelt. Aber es ist eben immer nur eine scheinbare Idylle, wie auch in allen Texten, die wir vorher besprochen haben. Und überhaupt scheint das Dorf ein wichtiges Thema für Juli Katz zu sein. Denn es gibt ja auch ein Hörspiel von ihr in 4 Teilen, glaube ich. Das heißt ja dann halt Dorf. Und da wird auch deutlich, wie ein Dorf so mit Inklusion und Exklusion arbeitet, mit Zugezogenen zum Beispiel. Denn am Anfang dieses Hörspiels heißt es, wenn man mit 30, 40 aufs Dorf zieht, fällt man auf. Weil man sich eben schwer anpassen kann in einer Großstadt, die sowieso heterogen ist, kauft man sich halt ein paar schwarze Sachen, so heißt es da, und dann fällt man nicht mehr auf. Also diese Tendenzen werden auch alle bei Juli Katz behandelt. Also ich würde schon sagen, dass sie sich da einreiht und die vielfältigen Dorfromane, die es schon gibt, noch durch eine weitere Stimme bereichert.
Ja, danke schön, Stefan, dass du uns das Dorf in der Literatur ein bisschen näher gebracht hast. Und ich meine, davon haben wir ja hier in MV auch wirklich genug.
Oder nicht genug mehr, das könnte man auch sagen, je nachdem, welche Assoziation mit dem Dorfleben man gerade hat. Dankeschön.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Danke auch nochmal von mir an Lisa und Stefan für diese Einblicke. Damit sind wir auch schon am Ende unserer 26. Folge Kapitelrauschen angelangt. In der Beschreibung findet ihr noch ein paar weiterführende Links zu Juli Katz und dem Text Annegret will nach Chicago. Auch ihr Hörspielprojekt Vorpommern aufs Ohr ist mittlerweile veröffentlicht. Der Link zum Reinhören befindet sich auch in der Beschreibung. Teilt den Podcast gerne mit Freundinnen und Freunden. Auch über eine Bewertung freuen wir uns sehr. Über den letzten Link in der Beschreibung findet ihr Kapitelrauschen auf Instagram. Folgt also gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.